Der heutige Text für die Predigt steht in Johannes 12, Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gern sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Soweit der Bibeltext. Der Indianermissionar David Brainerd berichtet, wie Gottes Herrlichkeit in seine Gemeinde kam. Die Kraft Gottes schien wie ein mächtiger, brausender Wind über die Versammlung zu kommen und beugte mit einer erstaunlichen Kraft alles vor ihm nieder. Ich stand ganz erstaunt über diesen Einfluss, welcher fast alle Zuhörer ergriff. Ich konnte es mit nichts anderem vergleichen als mit der Gewalt eines mächtigen Sturmes oder einer anschwellenden Flut, die alles durch ihr untragbares Gewicht und ihren Druck niederbeugt und alles dahin fegt, was in ihren Weg kommt. Fast alle Anwesenden von verschiedenstem Alter wurden wie auf Verabredung niedergebeugt. Und es gab kaum einen, der dem Schrecken dieser überraschenden Wirkung widerstehen konnte. Alte Männer und Frauen, die seit vielen Jahren Trunkenbolde waren und einige kleine Kinder, die nicht älter als 6 oder 7 Jahren waren, kamen in große Not um ihrer Seele willen. Ebenso auch der Sohn mittleren Alters. Die härtesten Herzen mussten sich jetzt beugen. Ein führender Mann unter den Indianern, der bisher sehr selbstsicher und selbstgerecht gewesen war und dachte, dass ihm nichts fehle, weil er mehr wusste als die meisten Indianer, und der mir noch einen Tag vorher mit großem Selbstvertrauen erzählt hatte, dass er seit mehr als 10 Jahren Christ sei, geriet nun in eine so tiefe Seelenangst, dass er bitterlich weinte. Ein anderer in vorgerücktem Alter, der ein Mörder gewesen war, ein Beschwörer und notorischer Trinker, wurde jetzt auch dahin geführt, unter Tränen um Gnade zu flehen und sehr darüber zu klagen, dass er nicht mehr bewegt gewesen war, als er die großen Gefahren gesehen hatte, in denen er war. Fast alle beteten in jedem Teil des Hauses und schrien um Gnade. Viele waren draußen, eine Anzahl konnte weder gehen noch stehen. Ihre Not war so groß, jeder war so um sich selbst besorgt, dass keiner irgendwie von denen, die ihn umgaben, Notiz zu nehmen schien, sondern jeder betete ganz frei für sich selbst. Wenn Gottes Geist mit Kraft kommt, dann werden wir über unsere eigenen Sünden weinen. Dann werde ich nicht mehr sagen und klagen, was der andere für Sünden hat, sondern über meine. Über meine Trägheit, über meine Gebetsarmut, über meine spärliche geistliche Frucht. Mein Thema heute Morgen heißt: Nur Tote können Gottes Angesicht sehen. In unserer Geschichte in Johannes 12 kommen Griechen, heißt es hier, und wollen Jesus sehen. Also nicht Juden kommen und sagen es den Jüngern und sagen: Wir wollen Jesus sehen. Ist doch toll, wenn Menschen Jesus sehen wollen. Und die Jünger sagen es Jesus weiter und Jesus gibt ihnen zwei Antworten. Er sagt es im Grunde: Sie können nur mich sehen. Erstens, ich muss selber sterben. Und zweitens, die, die mich sehen wollen, müssen auch sterben. Warum? Es beginnt schon im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Da war Adam und Eva ganz eng bei Gott. Sie sahen Gott, sie waren von Angesicht zu Angesicht. Und Gott sagte, wenn ihr von diesem Baum esst, müsst ihr sterben. Wir haben alle davon gegessen. Wir sind alle Sünder. Und dann kam der Sündenfall, Adam und Eva haben davon gegessen. Und was passiert? Sie verstecken sich vor Gott. Sie halten es nicht mehr aus in der Gegenwart Gottes, ohne zu sterben. Darum hat sie Gott aus dem Paradies, aus seiner Gegenwart verbannt. Mose wollte Gottes Herrlichkeit sehen. Was antwortet Gott? Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und sie gingen Mose und Gott ging an Mose vorüber. Und Gott hielt seine Hand über das Gesicht von Mose, damit er nicht Gottes Herrlichkeit sieht. Als sich Gott Jesaja nähert, einem Mann Gottes, der schon so viel im Namen Gottes gesprochen hat, weil er Gottes Stimme hörte und sie weitergab. Als Gottes Herrlichkeit diesem Jesaja sich nähert, sagt Jesaja, weh mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen. Und dann kommt ein Engel mit glühenden Kohlen und berührt die Lippen von Jesaja. Darum kann er am Leben bleiben. Er merkt, wie er stirbt in der Gegenwart Gottes. Auch im Neuen Testament. Johannes, der hat doch so viel schon mit Gott erlebt. So viel mit Jesus erlebt. Er hat seine Herrlichkeit gesehen. Und wie er dann die Herrlichkeit des auferstandenen Jesus nochmal sieht, beschreibt er in Offenbarung 1, mit verschiedenen Bildern und Vergleiche, müsst ihr mal lesen. Da heißt es, Johannes fällt zu seinen Füßen wie tot. Zur Zeit des Alten Testaments war Gottes Herrlichkeit oft im Tempel gegenwärtig. Und der Tempel besteht aus drei Teilen. Dem Vorhof, wo nur die Gläubige sich aufhalten dürfen, dann im Heiligtum, da dürfen nur die Priester rein und das Allerheiligste. Da war Gottes Gegenwart am stärksten. Da durfte nur einmal im Jahr der Oberste, der hohe Priester rein. Und dieser wusste, wie gefährlich es ist, sich Gott zu nähern. Sie banden ein Seil um seinen Knöchel, damit die anderen ihn rausziehen konnten, falls er darin stirbt. Aber bevor er reingeht, taucht er seine Finger in das Blut des Opfertieres und betupfte seine Ohrläppchen. Warum? Es war Zeichen der Entsühnung. Es wurde ein Tier geopfert zur Entsühnung. Und der Hohepriester nahm die Gestalt eines Toten an. Er wusste, nur als Leiche kann ich mich Gott nahen. Und zuerst schiebt er glühende Kohlen mit so ein Räucherwerk, mit so einem Duft, der so Räucherwerk entwickelt, das er vom Räucheraltar holt, unter dem Vorhang durch. Damit das ganze Rauch, das Allereinigste, füllt. Damit er nicht die Bundeslade, nicht Gottes Gegenwart sieht. Ja, diese Sache ist beschrieben im 3. Mose 16, da heißt es, damit die Wolke vom Räucherwerk den Gnadendrum bedeckte, der auf der Lade ist, damit der Hohepriester nicht sterbe. Und dann kriecht dieser Hohepriester mit Ehrfurcht und Zittern auf den Knien in das Allerheiligste. Ja, die Knie sind besser geeignet, sich Gott zu nahen, als die Füße. Als ich neulich vor Gott betete und im Bad, er möge sie uns doch nahen, und hatte ich so einen, sag ich mal, wie ein Traum war es. Ich war in einer Holzhütte, im Boden war ein Loch, etwa 3 Meter lang, 1 Meter breit, und darin war ein großer Goldklotz. Also das Goldbarren war so groß wie dieses Loch. Und ich war begeistert, was können wir denn alles Gutes tun mit diesem Gold? Aber wie sollen wir es bergen? Wenn wir eine Firma beauftragen, dann wird das Gold nicht zur Bank kommen. Nee, die werden das selber einkassieren und werden uns umbringen oder die werden es unter ihren Nagel reißen. Ne? Und wir haben immer lauter kleine Stücke selber zur Bank tragen, aber die werden noch aufmerksam in der Bank und fragen, wo habt ihr das her? Und dann werden sie uns ausrauben. Und selbst die Idee, allen Leuten ein kleines Stück zu verschenken, bringt nichts, weil die Leute bringen sich gegenseitig um, die klauen sich das und es wird den Menschen nichts Gutes bringen. Die Sündigkeit der Menschen würde Gottes Gegenwart nur Unglück bringen. Und am Schluss sagte ich, vielleicht ist das Beste für uns Menschen, wir schütten diesen Schatz zu, damit niemand davon was weiß. Und dann war ich traurig und der Traum zu Ende. Und ich betete immer wieder, Herr, was willst du mir damit zeigen? Ich will dich erleben, ich will deine Gegenwart erkennen, ich will deine Nähe haben. Und ich war schon richtig verzweifelt und dann war es wie eine Fortsetzung dieses Traumes. Und ich fragte, wie geht es Bergen des Schatzes? Und dann kam eine Antwort, es muss auf meine Weise geschehen. Und dann sah ich, wie vier Personen die Bundeslade an zwei Stangen aus der Hütte heraustrugen. Und außerhalb der Hütte lagen lauter tote Menschen. Und dann waren mir zwei Dinge klar. Dieser Schatz war Gottes Gegenwart, so wie die Bundeslade Gottes Gegenwart symbolisiert. Und es war ja mein Wunsch, sie zu den Menschen zu bringen. Das ist auch Gottes Wunsch, sich ihnen zu offenbaren. Aber mir war klar, das können wir nicht mit menschlichen Methoden machen. Wir können Gott nicht mit menschlichen Methoden offenbaren. Er wird es selber nach seiner Art und Weise tun. David wollte Gottes Gegenwart in der Bundeslade nach Jerusalem holen. Und er hat es auf seine Art und Weise gemacht und es ging schief. Es starb sogar einer seiner Männer. Dann erkannte er, dass er es so machen muss, wie Gott es will. Und das Zweite, was mir klar wurde, wir müssen zuerst sterben, damit Gott sich offenbaren muss oder offenbaren kann. Ja, schlagen hier lauter tote Menschen. Und dann daraufhin forschte ich die Bibel durch. Ja, wir müssen ja solche Eingebungen, Träume oder wie man es nennen muss, mehr prüfen. Und tatsächlich, was ich euch gesagt habe, es war wie ein roter Faden in der Bibel. Als Sünder, weil wir alle Sünder sind, müssen wir sterben, um Gott zu begegnen. Jetzt natürlich die Frage, wie können wir sterben? Und Jesus sagt auf zwei Bereiche. Also er muss sterben, wir müssen sterben. Also einmal sterben wir in Jesus. Durch Jesu Opfertod am Kreuz von Golgatha haben wir neues Leben. 2. Korinther 5,17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, wird ein neuer Mensch in uns geboren. Darum spricht die Bibel auch Jesus von Neugeburt. Ohne Neugeburt können wir nicht ins Himmelreich kommen. Wir haben ein neuer Mensch entstanden. Und der neue Mensch, der kann Jesus sehen. Weil er rein ist, weil er ohne Sünde ist. Und was ist mit dem alten Leben? Das ist tot, sagt Paulus. Römer 6, Vers 6 heißt es, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Also, mein Ego, mein alter Jürgen ist mit der Bekehrung am Kreuz mitgestorben. Da ist nicht nur Jesus für meine Schuld gestorben, sondern ich bin selber damit gestorben. Und jetzt kommt das Zweite. Wir können als Neugeborenen entweder so leben, wie es dem neuen Leben entspricht, das nennt die Bibel geistlich, oder wir können so leben, wie es der alten Natur, dem alten Jürgen entspricht, fleischlich. Ja, also obwohl der alte Jürgen tot ist, kann der neue Jürgen trotzdem sich noch so verhalten, wie der alte sich verhalten. Und das nennt die Bibel fleischlich. Fleischlich heißt egoistisch, selbstsüchtig, selbstgefällig, selbstbewundernd, selbstgerecht. Es geht nur um mich, um mein Wohl und um das Selbst. Und wir erkennen das, ob wir fleischlich handeln, denken, erkennen wir an den Auswirkungen. Paulus nennt die Auswirkungen vom fleischlichen Handeln, also im entsprechenden alten Natur, der eigentlich tot ist. Er macht eine ganze Aufzählung in das Götzendienst. habe ich ja neulich gesagt, wir können gute Dinge in unserem Leben, die Gott uns geschenkt hat, zu Götzen machen, wenn wir von ihnen Dinge erwarten, die eigentlich nur Gott stillen kann. Wenn ich von meiner Frau erwarte, dass sie mich liebt, mit einer Liebe, die übermenschlich ist, dann mache ich sie zum Götzen. Weil nur Jesus kann mich wirklich ohne Bedingung göttlich lieben. Also, das sind so Götzendienst, Feindschaft, Streit, Neid, Zorn, Wut, Zwietracht, Spaltungen, Saufen, Fressen. Wenn ihr das erkennt in euch, wenn ihr merkt, da ist Feindschaft, da ist Neid in mir, da ist Wut in mir, dann habt ihr entsprechend diesem Fleisch im alten Menschen gehandelt. Und wenn ihr nach dem neuen Menschen gehandelt habt, nach dem Geistlichen, dann kommen andere Dinge hervor, andere gute Früchte, und die heißen laut Paulus Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Disziplin. Also daran können wir erkennen, habe ich jetzt gehandelt, wie Gott es will, nach dem Geistlichen, nach dem neuen Menschen, oder habe ich noch so gehandelt wie früher und nach dem alten Menschen, obwohl er tot ist. Diese zwei Kräfte sind in uns, sagt Paulus, geistlich und fleischlich, die kämpfen uns. Und nun, schreibt Paulus in Römer 8, 12, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Ja? Das heißt, der alte Jürgen ist tot. Wir haben in Jesus einen Sieg über die Begierden des Fleisches bekommen. Die Sünde hat kein Anrecht mehr über uns zu herrschen. Jesus hat den Sieg errungen. Und darum führt Paulus weiter, also Römer 8, 13, der nächste Vers. Denn wenn ich nach dem Fleisch lebe, so werden wir sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Unsere Aufgabe ist, die Taten des Fleisches zu töten. Wisst ihr, unser altes Fleisch, das ganze rumheulen, wie ein Jammerbacken. Oh, das tut so weh. Was hat mir der über mich Lügen verbreitet? Das stimmt doch nicht. Hör auf zu jammern, du bist tot. Du bist mit Jesus gekreuzigt, sage ich zu meinem alten Jürgen. Als ich getauft wurde, hat mein Pastor mich damals ersäuft. Also, alter Jürgen, halt's Maul, dann ist er still. Ergreif den Sieg, Jesu, über die Sünde. Fleisch, du bist besiegt. Mein alter Jürgen, der alte Mensch, hat kein Anrecht mehr zu regieren in meinem Leben. Jesus lebt. Als die Presse einmal Lügen über John Wesley verbreitete, drängten seine Freunde ihn, eine öffentliche Stellungnahme abzugeben. Na, sein Ruf wird doch beschädigt, das Werk wird beschädigt. Doch er sagte, ach, ist mir egal, was sie über mich sagen. Als ich mich bekehrte, habe ich auch meinen Ruf damals hingegeben. Lass sie schreiben, lass sie reden. Bekehrung, Hingabe. Das ist Hingabe. Wisst ihr, bekehren, das tut weh. Weil der alte Mensch stirbt. Da brauchen wir Sündenerkenntnis, da brauchen wir Weinen und Zerbruch. Wer stirbt schon gerne? Wenn du bei deiner Bekehrung keine Todesschmerzen hattest, dann war es eine oberflächliche Bekehrung. Auch die nimmt Jesus ernst. Aber dann muss das andere hinnachkommen, es muss noch eine Sündenerkenntnis wachsen, ein Weinen über deine eigene Sündhaftigkeit dieses alten Menschen, ein Zerbruch, ein Absagen dieses alten Menschen und den Kampf, diesen alten Menschen zu töten, die Werke des Fleisches zu töten, sagt Paulus, macht das. Ninive lag in Sack und Asche. Warum haben sie Asche über ihr Haupt gestreut? Weil die damit sagten, wir sind tot. Und tiefe Reue über Sünden überfiel sie. Oswald Smith schreibt, der Mangel an Sündenbewusstsein führt zu unechten Erweckungen und ist die Ursache, dass der Heilige Geist sein Werk nicht tun kann. Und Paulus sagt darum in Galater 2, 20, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der alte Paulus ist tot. Und er hat sein Fleisch gekreuzigt. Das ist total Hingabe an Jesus. Alles dient Jesus. Sein Ruf, seine Ziele, seine Wünsche. Mit alles von Paulus dient Jesus. Der alte Mensch lebt nicht mehr, sondern neue lebt für Jesus. Und darum schreibt Paulus dann in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Wir sollen dazu leben, dass Gottes Wille geschieht, nicht unser Willen. Als ich einmal sehr angegriffen wurde, meldete sich gleich mein Fleisch, mein Stolz, verteidige dich, sag ihnen die Wahrheit, sie können nicht so ungerecht mit umgehen, wie ich dieses Fleisch hasse. Jesus sagt doch, wer sein altes Leben nicht hasst, ich hasse mein altes Fleisch, ich liebe den neuen Jürgen, den neuen Menschen liebt Jesus, aber den alten den hasst er, weil das die Sünde ist. Jesus hasst die Sünde. Der alte Mensch, der alte Jürgen ist beleidigt, ist verärgert, der bringt mich in Wallung. Wisst ihr, dann schrieb ich an meinen Bildschirm, weil ich viel am Schreibtisch sitze und viel am Bildschirm mache, schreibe ein kleiner Zettel und schrieb drauf, Jürgen, du bist tot, Christus lebt in dir. Denn immer wenn dieses Fleisch sich gemuckt hatte und beleidigt sich rumgejammert hat, habe ich auf dem Zettel geschaut und erinnert, nein, du bist ja tot, was jammerst du rum? Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Toter sich aufregt? Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Toter geschrien hat, als man auf ihn draufgeschlagen hat? Nein, der alte Jürgen ist tot. Und dann geht zu Jesus und schreit, Jesus, gib mir die Kraft, das Aufbegehren meines Fleisches zu töten. Vergib mir die Sünde. Also warum noch aufregen, wenn sie auf einen Tod eintrampeln? Das Weizenkorn, das muss sterben, muss ist unser Ego, unser Ansehen, unser Stolz. Wenn er stirbt, dann erst werden wir Frucht bringen. Gott kann sich erst tief offenbaren, wenn wir bereit sind, unser alten Mensch, die Werke des alten Menschen zu kreuzigen, unser Ego, unser Fleisch zu töten. Töten! Das ist ein Kampf! Und wir müssen aufhören zu fragen, wie geht es mir damit? Wisst ihr, was passiert, wenn ich frage mich, wie geht es mir damit? Das meldet sich als erstes mein Fleisch. Hallo, hier bin ich, mein Fleisch. Und dann kommt das Jammerlappen. Oh, ich fühle mich so verletzt. Ich fühle mich nicht beachtet. Ich fühle mich nicht beleidigt. Ich fühle mich übergangen. Und dann nehme ich mein altes Ego-Fleisch auf den Arm und schaukel es wie ein kleines Baby. Machst du die Rücken? Ach, du armer alter Jürgen. Und hofiere das Fleisch. Und was sagt die Bibel? Er sagt, hofiere nicht das Fleisch, sondern dünnes! Das hat nichts mehr zu sagen in deinem Leben. Bring es zum Schweigen. Wenn Gott sagt, vergib, dann soll ich vergeben. Und nicht damit anfangen zu fragen, wie es mir dabei geht, dann weiß ich schon, was passiert. Mein Fleisch meldet sich. Und mir geht es gar nicht gut damit. Das ist doch ungerecht. Das tut so weh. Was sollen wir tun? Was das Fleisch sagt, das nur rumjammert wie ein alter Waschlappen? Oder sollen wir neuen Menschen anziehen? Ja, wisst ihr, es ist ein Kampf zwischen Geist und Fleisch in uns. Das sagt Paulus, ein Kampf. Ein Kampf, da kannst du nicht zurücklegen in dein Sofa und sagen, ja, das tut mir auch weh. Soll ich dem Fleisch folgen? Soll ich dem Geist folgen? Das ist kein gemütlicher Plausch, da geht es um Leben und Tod. Da muss einer getötet werden. Die Begierden des Fleisches müssen getötet werden. Und du hast die Macht, wir haben die Macht. Durch den Sieg Jesu am Kreuz haben wir die Macht, die Sünde zu besiegen in unserem Leben. Ich kann mit der Kraft des Heiligen Geistes Fleisch töten und ihr könnt das auch, wenn ihr zu Jesus gehört. Wisst ihr, mein Fleisch, das will sich nicht sagen lassen. Sagt mir jemand etwas Kritisches, geht gleich mein Fleisch auf Konfrontation. Und dann muss ich sagen, sei still, altes Fleisch. Ich will das mal zuhören, was das zu sagen hat. Oder hat er recht? Paulus sagt von sich, wenn ich mein Ego nicht sterben lasse, dann kann das Leben nicht von mir zu euch gelangen. Wir haben die Fähigkeit zu lieben, geduldig zu sein, denn der Geist Gottes ist in uns. Aber das Fleisch hält uns davon ab, und deshalb müssen wir das töten. Wisst ihr, es kommt mir vor, als ob Gott zu mir sagt: Jürgen, du sehnst dich nach meiner Gegenwart. Und das finde ich toll. Und ich sehne mich noch viel mehr nach dir. Möchte dir nahe von Herzen gern. Aber gleichzeitig scheint es mir, als ob er sagen würde: Oh, pass auf, wenn ich nur mich etwas nähere, nur etwas näher zu dir komme, dann stell fest, dass alles tot ist. Wenn du mich wirklich kennenlernen willst, dann muss alles tot sein. Bist du dazu bereit? Tot sein heißt Zerbruch, weinen, es tut weh. Ich weiß, dass mein Fleisch gleich sagt: Nee, will ich nicht. Und ich sage: Ich will. Ich will. Und ich weiß, wenn Gott sich mir nähert, dann ist das ein schmerzhaftes Sterben. Aber das neue Leben in der Kraft seiner Auferstehung ist so viel herrlicher und so viel schöner. Und danach sehne ich mich, dass der neue Mensch, der neue Jürgen, den Jesus lieb hat, den ich lieb hat, dass der Gestalt nimmt, weil er Jesus widerspiegelt. Schau dir, es ist ein geistliches Gesetz. Erst wenn du hast gestorben, ist, kannst du richtig leben. Die Tiefe meiner Reue bestimmt die Größe meiner Erweckung, hat jemand gesagt. Und je mehr Gott den Tod meines alten Egos riecht, desto näher kann er zu mir kommen. Ohne tiefe Reue, ohne Zerbruch, ohne Sterben des Fleisches kann sich Gott uns nicht näher nähern, wie er möchte. Solange wir unser Fleisch noch lieben und uns um selbst drehen, wird sich Gott uns nicht weiter nähern. Bin ich bereit, meine Regungen meines Fleisches zu töten? Wenn du hungrig bist nach Erweckung, dann bedenke: Das Feuer fällt nicht auf einen leeren Altar. Du kannst den Altar nur so schön streichen, nur so schön hinrichten. Es muss ein Opfer auf deinem Altar liegen. Und das bin ich selbst. Jesus hat sich geopfert, damit wir leben können. Und nun sagt er: Gib dich als lebendiges Opfer hin. Töte dein Fleisch. Töte es. Dann wirst du leben. Und dann wirst du die Auferstehungskraft Jesu erleben in deinem Leben. Amen.